Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Es geht darum, dass unser Auftrag erstmal ganz klar ist, hier in Mainz Menschen zu unterhalten, Menschen zu begeistern, um das Gefühl zu vermitteln, dass wir genau wissen, dass wir es für die Menschen machen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen in einer besonderen Ausgabe der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Nicht nur deshalb besonders, weil ihr hier nur in Anführungszeichen den Teil zum ersten FSV Mainz 05 der Schlusskonferenz hört. Nein, das kennt ihr ja inzwischen hoffentlich schon. Auch deshalb besonders, weil es Teil des Rasenfunk-Royals ist, in dem wir auf die Saison aller 18 Bundesligisten plus der Schiedsrichter plus taktischen Trends zurückblicken. Das ist eine sehr, sehr lange, sehr ausführliche Sendung. Ihr hört jetzt hier den Teil zum ersten FSV Mainz 05, aufgenommen mit Mara Pfeiffer. Und wenn euch auch die anderen Vereine interessieren oder eben wie wir die Saison der Schiedsrichter eingeordnet haben, zusammen mit Schiedsrichter-Experten oder taktische Trends, die es in diesem Jahr zu sehen gab in der Bundesliga. Da hat übrigens auch Mainz 05 eine Rolle gespielt. Dann könnt ihr das alles auf rasenfunk.de finden. Jetzt würde ich sagen, hören wir uns aber erstmal den Mainz 05 Teil an, zusammen mit Mara. Und dann könnt ihr euch ja den Rest noch geben. Und bitte.
Das jüngste Gericht, das bringt uns doch eigentlich auch super gut in das Segment mit Mara.
Spitzenüberleitung.
Denn dein erster Punkt, nein, nicht dein erster Punkt, dein zweiter Punkt sind die jungen Wilden. Vielleicht ziehen wir den einfach vor, es hängt ja auch mit dem anderen Punkt Kaderplanung zusammen. Haben wir auch ein jüngstes Gericht erlebt bei Mainz 05, aber auf andere Art und Weise?
Ja, haben wir tatsächlich sogar mehrfach. Also es gab bei Mainz 05 im Verlauf der Saison in mehreren Spielen hintereinander die sich selbst unterbietende jüngste Erstliga-Elf ever. Und das in einem Verein, der ja sowieso sehr stark auf die Jugend und auf die Jugendarbeit setzt. Insofern ist das auf jeden Fall positiv hervorzuheben. Man kann die beiden Punkte, also zum einen den Kader mit den ja auch sehr jungen Neuverpflichtungen als erstes und dann zum zweiten die jungen Wilden mit der Einbeziehung des Nachwuchsleistungszentrums vielleicht tatsächlich ein bisschen einfach ineinander ziehen, weil man dann sieht, dass zum einen bei Mainz 05 in dieser Saison von den Spielern, die verpflichtet wurden, die Mehrzahl wirklich, ja, kann man schon so sagen, eingeschlagen hat. Mhm. Und dass man zum anderen speziell drei Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum hat, die eigentlich von der Sommervorbereitung an immer wieder auch oder ausschließlich je nach Saisonphase bei den Profis waren. Und da auch eine Rolle gespielt haben, gegen Ende weniger als zu Beginn, aber auch aus Gründen und die auf jeden Fall alle auch für die nächste Saison stark weiter eingeplant sind. Also wenn du magst oder da nichts dagegen spricht, kann ich mich gerne erstmal irgendwie so durch die Schröder-Erfolge
sehr
arbeiten.
Gerne. Sehr gerne. Also die Erfolge von Ruven Schröder, nicht Gerhard Schröder, genau. Sollte das jetzt irgendjemand da draußen geglaubt haben. Wobei, dafür
nein,
seid ihr
um
alle
Gottes
viel zu jung, liebe Hörer.
Genau, also Ruven Schröder, Sportvorstand und entsprechend Kaderplaner und Verantwortlicher, ist ja schon ein bisschen dafür bekannt, dass er sich gerne in Frankreich rumtreibt in der Sommer- und Winterpause. Die Mainzer haben ja auch als ein Versuch wieder ein bisschen eine stärkere Identifikation und Nähe mit dem Umfeld herzustellen. Diese Kampagne gestartet diese Saison, dass sie immer diverse Slogans mit einem leicht augenzwinkernden "Egal, unser Traum lebt" beendet haben. Mhm. Und einer dieser Slogans war tatsächlich wieder nur neue aus der zweiten französischen Liga, "Egal, unser Traum lebt". Also weil Schröder sich da halt schon viel bewegt hat zuletzt. Aber eben auch durchaus erfolgreich. Also es gab ja bei Mainz 05 vor der Saison einige prominente Abgänge. Der prominenteste von allen sicherlich Diallo, der Innenverteidiger, der also nach Dortmund verkauft wurde. Und wenn ich das richtig irgendwie im Kopf habe, glaube ich, also die zweithöchste Ablösesumme überhaupt jemals Bundesliga-intern für einen Innenverteidiger nach Mats Hummels eingebracht hat, mit kolportierten 28 Millionen. Dann war natürlich die Frage, wer und wie kann das ersetzen? Und fündig geworden ist man mit Moussa Niakate, der auch ein französischer Spieler, der zusätzlich noch die malische Staatsbürgerschaft hat. Der kam von Metz, also genau, und hat einen 5-Jahres-Vertrag bekommen, ist auch U21-Nationalmannschaftsspieler und hat sich, muss man sagen, unfassbar gut in die Mannschaft eingefügt. Hat 33 Einsätze gehabt in der Saison. In der Liga hatte einen total unglücklichen Auftakt, weil er bei seinem ersten Pflichtspiel für die Mainzer im DFB-Pokal direkt nach ein paar Minuten die rote Karte bekommen hat. Hat aber, also ja, daraus muss man sagen, auch also sehr schnell schon gelernt. Also man hat ihm schon angemerkt, dass er so sehr dieses Ungestüme hat, aber dass er eben auch in der Lage ist, ja, das da quasi zu zügeln. Oder Ungestüm ist vielleicht sogar der falsche Begriff, sondern es ist mehr so dieses, er wollte vielleicht zu schnell zu viel. Mhm. Und dadurch ist ihm die Geschichte da im DFB-Pokal passiert. Man merkt bei ihm, das ist ein unheimlich fleißiger Spieler. Man sieht das auch, wie der sich im Training reinhängt. Das ist einer, der wirklich einen hohen Anspruch an sich selbst hat. Und der war, also ist eine wahnsinnige Bereicherung auf jeden Fall für den Kader. Mhm. Der zweite Spieler, der aus Frankreich verpflichtet wurde, ist Jean-Philippe Mateta, also Stürmer. Klar, haben, glaube ich, jetzt im Laufe der Saison wirklich alle Bundesliga-Interessierten mitbekommen, dass der in Mainz rumspringt. Der kam also eigentlich von Olympique Lyon, also offiziell, war aber ausgeliehen an Le Havre und hat da in der zweiten französischen Liga in 35 Einsätzen 17 Tore gemacht. Jetzt ist das kennt man ja sogar auch schon, wenn ein Spieler aus der zweiten Bundesliga in die erste hochverpflichtet wird, überhaupt nicht selbstverständlich, dass eine ähnliche Quote direkt irgendwie wieder erzielt wird, weil es halt einfach ein ganz anderes Spiel ist. Aber auch Mateta, muss man sagen, hat sich wahnsinnig gut in den Kader eingefügt. Mhm. Hat 34 Einsätze gehabt, hat 14 Tore am Ende geschossen und er ist zwischenzeitlich in der Saison, gab es mal eine Phase, wo es nicht so gut für ihn gelaufen ist, wo er dann teilweise von außen auch sehr stark kritisiert wurde. Ich fand die Kritik bisweilen ein bisschen überzogen, weil ich finde, das ist ein so junger Spieler, der ist 21 Jahre alt. Ich meine, wenn der in seiner ersten Bundesliga-Saison, nachdem er aus der zweiten französischen Liga kam, stabil irgendwie in jedem Spiel ein Tor reinballern würde, also dann hätte der sich auch nicht für Mainz 05 entschieden, sondern dann wäre er halt direkt irgendwo anders hingekommen. Insofern finde ich, wenn man die gesamte Saison sieht, und auch wie er sich immer wieder auch aus Krisen, also Krisen wirklich in sehr großen Anführungszeichen, aus schlechteren Phasen irgendwie selber rausgeholt hat und auch wie er sich motivieren lässt, aber auch selber motivieren kann, ist ein Riesengewinn auch für das Team. Mhm. Das sind sicherlich zwei sehr auffällige. Wer noch dazu kommt, ist Aaron Martin, Linksverteidiger, der von Espanyol Barcelona kam. Der wurde zunächst ausgeliehen, deswegen hieß es im Saisonvorfeld auch, dass Mateta mit also wohl um die 8 Millionen der teuerste Neuzugang der Mainzer ist. Bei Aaron war es so, dass er nach 10 Spielen die Kaufoption gegriffen hat, 10 Pflichtspieleinsätzen. Das waren, glaube ich, 9 Ligaspiele und ein DFB-Pokalspiel. Und durch die Kaufoption ist er jetzt tatsächlich der teuerste Neuzugang. Hat 33 Einsätze gehabt in der Bundesliga. Also das sind halt Zahlen, wo man einfach sieht, dass die Spieler, die man sich ja irgendwie ausgeschaut hat.
Das hat funktioniert.
Ja. Ganz genau. Auch noch eine ganz wichtige Rolle gespielt in der Saison hat Jean-Paul Boetius, der Niederländer, schon also ein Ticken älter als die beiden anderen, ist 25 geworden jetzt im März. Man hatte ja, also wenn wir gleich noch so ein bisschen auf die Phasen schauen, mit was für Systemen gespielt wurde, gab es in der Vorbereitung der Saison einen Punkt, den Schwarz immer wieder betont hat, nämlich, dass er gerne mit einem verlässlichen System spielen möchte über die Saison, in dem jeder weiß, wo er hingehört und was für eine Rolle er auszufüllen hat. Ursprünglich gingen die Gedanken da mal mehr so in Richtung 4-3-3. Im Verlauf der Saison ist es ja dann auf das 4-4-2 mit der Mittelfeldraute umgeswitcht worden. Und bei Boetius war es so, dass man eigentlich davon ausgegangen ist, der spielt irgendwie ja als Achter oder also Gesundheit. Macht da irgendwie ist da irgendwie auf dem Flügel unterwegs. Der ist dann aber tatsächlich in der Raute total unplanmäßig auf die 10 beordert worden und ist in diese Rolle total verlässlich reingekommen. Ja. Hat auch 30 Einsätze über die Saison. Ist also insofern auf jeden Fall auch ein Spieler, der sich mehr als bewährt hat. Und der letzte in dieser, also wirklich um die 30 Einsätze Kategorie ist Kunde Malong. Kameruner, 23 Jahre, wird 24 im Sommer, der wirklich also im offensiven Mittelfeld im Prinzip alles spielen kann, der aber in der Raute dann sehr häufig als der einzige Sechser eben gespielt hat, gegen Ende der Saison teilweise auch als Achter, aber da eben auch sehr flexibel ist. Es gab noch zwei, drei weitere Verpflichtungen, die man auch auf jeden Fall positiv bewerten kann, beispielsweise Philipp Mwene, der leider durch eine Verletzung relativ schnell, nachdem er erst für Brosinski reinkam, wieder raus rotiert ist. Und Issa Abbas, der tatsächlich nur einen einzigen Einsatz hatte, der auch sicherlich den meisten, die jetzt nicht irgendwie ganz nah dran sind an Mainz, namentlich nichts sagen wird, aber wo jetzt auch nach Ende der Saison die Verantwortlichen nochmal klar gesagt haben, das ist ein ganz junger Kerl, der ist 20, Skanaa ist ein Stürmer, der hat einen 5-Jahres-Vertrag, mit dem planen sie langfristig auf jeden Fall. Der hat jetzt auch eine schwerere Verletzung und soll für die kommende Saison nochmal ausgeliehen werden, aber das ist ein Spieler, also wo man davon ausgeht, dass der in der kommenden Zeit auf jeden Fall auch bei Mainz nochmal eine Rolle spielen wird. Ja, aber man sieht halt einfach, also dass die Spieler, für die man sich entschieden hat, eine ganz, ganz wichtige Rolle in diesem Saisonverlauf gespielt haben.
Ja.
Und wenn man dann noch drauf schaut, dass man auch so im Nachwuchsleistungszentrum drei Spieler relativ regelmäßig dabei hatte, nämlich Johnny Burkhardt als Stürmer, Ahmed Güleyen als Innenverteidiger und Leandro Barrero als Offensivspieler, dann sieht man, dass das planungsmäßig einfach sehr, sehr gut gelaufen ist. Und abschließend vielleicht dazu, was bei Mainz halt mittlerweile sehr gut funktioniert, das ist auch was, was sowohl Ruven Schröder als auch Sandro Schwarz nochmal extrem betont haben, jetzt irgendwie nachdem die Saison vorbei war. Man hat vor der Saison zwar Diallo nach nur einem Jahr bei Mainz 05 gehen lassen, am Ende, weil das Angebot einfach so gut war, dass man dass man gedacht hat, dass das rechnet sich für den Verein, weil das eben was ist, was man ja direkt wieder reinvestieren kann.
Ja.
Aber die Spieler haben alle wirklich langfristige Verträge, also 4 Jahre Minimum, teilweise sogar 5 Jahre. Ganz, ganz selten, dass man mal einen Spieler mit einem nur 3-Jahres-Vertrag hat. Und die Idee ist eben tatsächlich, dass die nach so einer guten ersten Saison eben mindestens noch ein Jahr bleiben.
Mara, darf ich da mal fragen? Eben in Berlin ist das auch so mit den längerfristigen Verträgen, dass Michael Preetz das relativ häufig hinbekommt, die Spielern zu verlängern. Es zeigt sich dann im Laufe der nächsten 1,5 Jahre der Preis für Vereine, also wie Hertha. Und die Frage ist eben, ist das in Mainz auch so, dass ein Niklas Stark, der eine Ausstiegsklausel hat und für, ich weiß nicht, 24 Millionen oder was da kolportiert wird, in diesem Sommer gehen kann? Also, dass man diesen interessanten Spielern auch beim der Karriereplanung sagt, wir wollen euch nicht auf ewig fesseln an Mainz, wir wollen, dass wir hier eine gute Entwicklung nehmen, beide davon profitieren können. Also sprich die Ausstiegsoptionen, sind die da auch häufiger dann mit zu schlucken für den Verein?
Also es gibt bei einigen Spielern, beispielsweise Aaron Martin ist so einer, wird es kolportiert, dass es Ausstiegsklauseln gäbe. Da äußert sich der Verein klugerweise nicht dazu. Man kann sagen, es gibt so den inoffiziellen Deal, wenn jemand einen 4-Jahres-Vertrag hat und nach einer guten ersten Saison eine zweite Saison mit vollem Einsatz dranhängt und danach tatsächlich wechseln möchte, dann legt man dem Spieler keine Steine in den Weg, weil man durch den langfristigen Vertrag natürlich in Sachen Ablöse dann entsprechend profitiert. Man versucht natürlich, wo das möglich ist, ohne eine Ausstiegsklausel hinzukommen, damit man bei der Ablöse dann tatsächlich eben auch noch ein bisschen schrauben kann. Aber das prominenteste Beispiel ist ja im Prinzip in Mainz Jean-Philippe Gibermann, der jetzt also die zweite Saison gespielt hat, wo es auch nach der ersten Saison schon Angebote gab und wo im Prinzip damals auch Schröder und Schwarz schon ganz klar gesagt haben, Gibermann und Diallo sind zwei total tragende Säulen dieses Systems und dieses Vereins und von diesen beiden kann maximal einer gehen. Also das wurde jetzt auch, es gab so eine Abschlusspresserunde jetzt nach der Saison, wie ja wahrscheinlich bei den meisten Vereinen, und da war das auch ein Punkt, der nochmal ganz klar betont wurde. Nee? Okay. Nee.
Die sind in die USA geflogen.
Na, auch schön. Nee, aber also da war der Punkt ganz klar, dass man gesagt hat, das mit Diallo das ist eine Ausnahme. Es wird nicht so sein bei Mainz, dass man Spieler immer nach einer Saison schon wieder abgibt, sondern also das Ziel ist, durchaus auch für den Spieler, also das ist was, was Schwarz immer betont, auch vom, ja, von der Entwicklung für den Menschen, sage ich mal. Ne? Also wenn man so einen jungen Kerl hat, wie jetzt zum Beispiel den Mateta, also selbst wenn der jetzt sicherlich Angebote bekommt oder bekäme, wäre das für ihn wahrscheinlich auch für seine Gesamtentwicklung also nicht besonders klug, direkt nach einem Jahr schon wieder irgendwie einen Break drin zu haben. Also dieses zweite Jahr ist was, was man im Prinzip verlangt von den Spielern und auch von Anfang an so kommuniziert, bevor ein Vertrag überhaupt zustande kommt.
Ja, wahrscheinlich ist das Zauberwort, die frühe Kommunikation. Jetzt stelle ich mir die Frage, an wen wollen wir denn jetzt den Lorbeerkranz für eine sehr gelungene Transferpolitik für diese Saison weiterreichen? Ist es da gerechtfertigt, da alles Lob auf Ruven Schröder zu konzentrieren? Wie ist das Scouting beim 1. FSV Mainz 05 organisiert?
Also es ist schon so, dass man die Handschrift von Ruven Schröder eindeutig sehen kann. Mhm. Was die Konzentration auf die sehr jungen Spieler angeht, ist es aber ganz klar eine Gesamtausrichtung vom Verein. Mainz 05 hat ja mit Stefan Hofmann mittlerweile einen Vorstandsvorsitzenden in ehrenamtlicher Position, der vorher 11 Jahre lang im Nachwuchsleistungszentrum in leitender Position war.
Ja.
Der auch ganz klar angetreten ist bei der Wahl für den Vorstandsvorsitzenden mit der Direktive, Mainz 05 muss wieder stärker ein Aus- und Weiterbildungsverein werden, beziehungsweise muss sich das da, wo es noch besteht, erhalten. Das ist was im Umfeld aus Gründen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, gemischte Reaktionen hervorruft. Also es gibt da durchaus auch Leute, die sich irgendwie wünschen würden, dass man davon irgendwie weggeht und also quasi nach höheren Zielen irgendwie greift. Aber
solche Spieler könnte doch ein Verein wie Mainz oder auch Hertha gar nicht bezahlen.
Nein, aber erklär das doch mal dem Umfeld. Also ich finde das teilweise echt ein bisschen anstrengend, zumal auch das, was Schröder irgendwie jetzt gesagt hat, also man hat ja schon deutlich in ein höheres Regal gegriffen. Ja, also man hatte ja tatsächlich durch den Diallo-Abgang und durch das Geld, den der eingespielt hat, auch die Möglichkeit, eben beispielsweise, ich habe es mal irgendwie rausgeschrieben, ich glaube Mateta war es mit den irgendwie 8 Millionen, die man da irgendwie, also das sind ja immer Summen, die in der Regel nicht voll öffentlich gemacht werden, aber Mateta um die 8 Millionen, Kunde Malong um die 6,5 Millionen. Ich meine, klar ist generell eine Entwicklung drin und man bekommt mehr Geld als noch vor 5 Jahren und man zahlt auch mehr Geld. Aber ich meine, das sind ja Summen, das war ja für Mainz vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht denkbar. Also die Entwicklung ist ja durchaus eben da. Aber also, weil du gefragt hast wegen Lorbeerkranz, also es ist sicherlich eine Mischung aus einem sehr, sehr guten Näschen und Händchen einerseits von Ruven Schröder, aber andererseits eben auch eine Gesamtausrichtung von einem Verein, auf die sich auch wirklich in den letzten 1,5, 2 Jahren, als es da eben personell nochmal große Veränderungen gab, im Vorstand alle gemeinsam verpflichtet haben.
Mhm.
Also in Berlin kommt das total gut an, dieses Nachwuchsspieler und die einzusetzen. Es ist eher die Forderung, warum werden denn nicht noch mehr Leute aus dem Nachwuchs eingesetzt? Also das ist was total positiv besetzt ist im Umfeld von Hertha. Dieses, die eigenen Leute, die Jungschen, die man denn zum Teil vielleicht auch gar nicht so kennt, die mitzunehmen, mitzuziehen.
Es ist hier total gemischt. Also es gibt eine große Anerkennung dafür, tatsächlich eigene Spieler aus dem Nachwuchs mit hochzuziehen. Aber dass man auch gleichzeitig bei den Neuverpflichtungen so sehr auf die jungen Spieler setzt, das verstehen nicht alle. Also es gibt durchaus auch Stimmen, die sagen, ja, ist ja schön und gut mit den Jungen aus dem eigenen Nachwuchs. Aber dann müsste man dazu doch irgendwelche alten Recken, die sich irgendwie die Sporen anderswo verdient haben, schon verpflichten.
Gab es ja auch schon mal mit De Jong, war das doch, Nigel De Jong, der in der Winterpause 17-18 kam.
Ja, hat es durchaus auch schon gegeben, aber
hat ja auch nicht so doll funktioniert, also war jetzt ja
eigentlich nicht so wirklich ein Positivbeispiel, wo man sagen könnte.
Also ja, aber war jetzt auch kein Negativbeispiel. Also De Jong hat schon so als Typ irgendwie einen sehr positiven Einfluss gehabt auf die Mannschaft, haben sie auch immer gesagt, dann so in dem entscheidenden Saisonendspurt, dass das einer war, der auch so durch seine Kabinenansprachen und so durchaus seine Rolle gespielt hat. Ich glaube, das Problem, was einige haben, ist, dass sie das Gefühl haben, man entschuldigt Phasen mit dem Alter der Mannschaft und dass es schwierig ist, vielleicht für den einen oder anderen einzuordnen, dass das nichts mit einer Entschuldigung zu tun hat, sondern dass das einfach so ist. Also ich meine, wenn du eine sehr junge Mannschaft hast, dann musst du der halt einfach einen gewissen Entwicklungsspielraum geben und du kannst nicht erwarten, wenn du irgendwie einen Altersdurchschnitt von knapp über 20 auf dem Feld hast, ja, dass die Spieler dann jedes Spiel gewinnen. Also man muss dann halt auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, mit was von einem Verein man sich befasst. Und ich meine, es gab ja durchaus auch immer Überlegungen, Spieler, die also schon einige Jahre und einige Erfahrung auf dem Buckel haben, in diesen Mix durchaus mit reinzuwerfen. Also siehe beispielsweise einen René Adler, aber kann ja dann halt auch also von den Verantwortlichen niemand was dafür, wenn der sich irgendwie so verletzt, dass er halt eben dadurch aus der Gleichung raus ist. Und auch Nico Bungert, der jetzt nach 11 Jahren bei Mainz 05 und den letzten Jahren als Kapitän ja am letzten Spieltag seinen Abschied als Spieler genommen hat, dem Verein aber ansonsten erhalten bleibt, ist ja ein durchaus verdienter Spieler, der aber in dieser Saison auch aus Verletzungsgründen sehr wenig zum Einsatz kam. Und gleichzeitig hast du auch wiederum verdiente Spieler wie Bell, wo dann also bei jedem Ballverlust irgendwie die halbe Tribüne irgendwie plärrt, wieso darf der denn noch spielen? Also man muss, glaube ich, auch am Ende des Tages immer wieder irgendwie auf den Punkt kommen, dass man es halt so insgesamt den Leuten sehr schwer recht machen kann und dass man sich deswegen davon lösen muss und dass die Verantwortlichen sich halt einfach auf das konzentrieren müssen, was irgendwie ihre eigene Vorstellung und Marschroute ist.
Mhm. Da gibt es wirklich interessante Parallelen und eben auch Unterschiede zu Hertha BSC. Die würde ich jetzt auch mal fortschreiben, wenn wir auf die Trainerbank gucken. Denn vorhin, als wir drüber gesprochen haben, ach, mit Antekovic haben wir jetzt dann im Grunde nochmal die Dardai-Lösung. Also sprich, wir ziehen aus dem eigenen Nachwuchs einen Trainer hoch. Das hat man ja bei Mainz 05 jetzt auch schon häufiger erlebt und zwar zum Teil sehr erfolgreich mit Jürgen Klopp, mit Thomas Tuchel. Zwischendurch gab es noch die Phase mit Jörn Andersen. Nach Tuchel dann kamen Hjulmand und Martin Schmidt. Und jetzt haben wir quasi diese, wenn man so möchte, Kovic-Lösung, also sprich, dass zum wiederholten Male einfach der Nachwuchstrainer der Trainer der Profimannschaft wird, mit Sandro Schwarz. Du hast als dritten Punkt, die vier Phasen des Schwarzfußballs mitgebracht und gehst damit so ein bisschen darauf ein, was er für eine Spielweise etabliert hat in dieser Saison bei Mainz 05. Erzähl mir mal, welche Entwicklung hat es da gegeben in dieser Saison?
Genau, also es ist ja die zweite Saison von Sandro Schwarz jetzt zu Ende gegangen. Vor ihm war mit Martin Schmidt auch ein Trainer, Profitrainer, der also aus dem Nachwuchs kam, der zuvor die U23 trainiert hatte, mit dem man den Klassenerhalt also auf den letzten Metern geschafft hatte und danach aber beschlossen hat, nicht in das eigentlich geplante letzte Jahr zusammenzugehen, sondern sich vorzeitig zu trennen. Dann war die große Frage, vor der vorletzten Saison, wie wird es weitergehen? Also wird man die interne Lösung wählen? Schwarz war auch schon in den Phasen, in denen es unter Schmidt nicht so lief, wie man sich das erhofft hatte, immer mal wieder ins Gespräch gekommen. War natürlich auch Thema bei den Fans, ist ja, auch wenn er in Frankfurt, unweit des Frankfurter Stadions lebt, ein Mainzer, Teil der Aufstiegsmannschaft und dann gab es also tatsächlich die Entscheidung für Sandro Schwarz, wobei die Verantwortlichen um Rufen Schröder damals sehr, sehr sich darum bemüht haben zu betonen, dass man sich nicht für Schwarz entschieden hat, weil er die interne Lösung und weil er irgendwie der Mainzer Bub, wie man hier so schön sagt, ist, sondern weil man tatsächlich also von seiner Art, Fußball spielen zu wollen, überzeugt war.
Und würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, das haben wir jetzt aber eigentlich erst in dieser Saison gesehen und in der letzten Saison noch gar nicht so sehr?
Definitiv, wobei ich sagen würde, dass das nicht alleine an Schwarz lag. Also es gab durchaus in der letzten Saison schon Spiele, in denen man, finde ich, gesehen hat, was er wollte. Mhm. Aber es war in der Umsetzung schwieriger. Es gab diese Saison für mein Gefühl eine stärkere gemeinsame Kaderplanung zwischen ihm und Schröder, also dass er sich da auch nochmal mehr einbringen konnte, weil er halt einfach also von Anfang an dabei war. Außerdem ist ja Kaderplanung jetzt nichts, was irgendwie nur in der Sommerpause und in der Winterpause passiert, sondern was ja fortwährend der Saison auch besprochen wird. Also diese ja jetzt schon bestehende Zusammenarbeit der beiden aus der Vorsaison und dann eben auch aus der Sommerpause, finde ich, hat sich total ausbezahlt. Und dann muss man sagen, war es in der ersten Saison unter Schwarz so, also man hatte ja unter Schmidt am Ende so das Gefühl, es geht eigentlich irgendwie nur noch darum, hinten abzusichern und den Ball vorne lang raus zu spielen und dann zu gucken, dass er da irgendwie einem Stürmer vor die Füße fällt. Und Schwarz hat eigentlich von Anfang an gesagt, er weiß so sinngemäß, wir sind hier bei Mainz 05, aber er hat schon gerne den Ball und er gestaltet schon auch gerne das Spiel. Und das hat er auch in seiner ersten Saison am Anfang durchaus probiert. Nur wenn man dann eben als Mainz 05 relativ schnell ziemlich weit hinten drin steht, muss man vielleicht auch einfach mal umschwenken und sagen, wir müssen diese Entwicklung, die man sich jetzt eigentlich irgendwie im Trainerteam vorgestellt hatte, erstmal hinten anstellen und gucken, dass die Mannschaft eben die Klasse hält. Und dann schauen, wie man sich also vor der zweiten Saison verstärkt und wie man vielleicht nochmal neue Impulse irgendwie setzt in der Vorbereitung und dann eben versucht, in der zweiten Saison die Inhalte so zu bringen, wie man das sich vorgestellt hat. Sandro Schwarz hat im Verlauf der Sommervorbereitung gesagt, also ihm geht es irgendwie in der Vorbereitung sehr stark, ich habe es vorhin schon angesprochen, um eine verlässliche Grundordnung. Also er findet wichtig, dass die Spieler erstmal grundsätzlich wissen, was man von ihnen irgendwie so positionstechnisch möchte. Es geht auch, wenn man jetzt mal vom rein Sportlichen wegschaut, um sowas wie eine stärkere Geschlossenheit als Team. Also es gab zum Beispiel die Geschichte, dass man fast ohne Dolmetscher in die Trainingslager gefahren ist, weil er gesagt hat, also er legt Wert darauf, dass die Spieler das untereinander hinbekommen, also dass nicht immer jemand irgendwie nebendran steht, der erklärt so und so, sondern dass die Spieler ja sich gegenseitig übersetzen, dass sie einen Weg finden, das untereinander zu kommunizieren, dass man innerhalb des Teams eine größere Verantwortung füreinander übernimmt. Klar geht es dann um Basics wie Spiel gegen den Ball, Ausdauer, Athletik und so weiter. Er hat immer das Gespür für Räume sehr stark betont und dass es ihm wichtig ist, die Basis in der Arbeit gegen den Ball zu verfestigen. Das hat sich dann so ein bisschen fortgesetzt in etwas, was er selbst so als die vier Phasen seines Fußballs mal benannt hat. Und zwar also, dass du zum einen die Geschichte hast, wenn der Gegner im Spielaufbau ist, müssen Struktur und Defensivorganisation stimmen. Dann muss es eine Balleroberung durch ein gutes Anlaufen geben. Nach Ballgewinn schnell und effektiv umschalten. Torgefahr durch Läufe in die Tiefe. Also ganz wichtig, immer zu schauen, wo sind Räume, die man besetzen kann. Bei Ballbesitz einen kontrollierten Spielaufbau. Dafür eben die Räume finden und Druck auf den Gegner ausüben und bei Ballverlust sofort und sofort mit also drei Ausrufezeichen in Klammern hinten dran ins Gegenpressing kommen. Und ich finde, das ist eine sehr aktive, gestalterische Art und Weise, Fußball zu spielen. Und die konnte man diese Saison eben tatsächlich im Spiel von Mainz 05 auch, wie du selbst schon gesagt hast, sehr viel deutlicher erkennen als in der ersten Saison unter Sandro Schwarz.
Und dennoch gab es ja diese Phase nach einem von den Ergebnissen her erfolgreichen Start, 1-0 gegen Stuttgart gewonnen, dann in Nürnberg 1-1 und dann zu Hause 2-1 gegen den FC Augsburg. Da hatte man 4 Tore erzielt und jetzt folgt eine Phase von 5 Spielen, in dem man kein einziges eigenes Tor mehr erzielt. Erst beim FC Bayern im Heimspiel erzielt man dann wieder einen Treffer. Und in diese Phase fällt dann auch mit dem Spiel gegen Hertha BSC eine Umstellung. Du hast es genannt Raute als Rettung. Warum hat denn die Raute Mainz 05 gerettet?
Für mein Befinden, ich meine, Rettung ist natürlich irgendwie sehr hochgegriffen vom Vokabular her, aber es ist schon so, dass man eine Aufstellung gefunden hat, in der die Spieler, die man hat, ihre Stärken besser ausspielen konnten. Also Beispiel Boetius, den man eben 10 gestellt hat, was so überhaupt nicht geplant war, aber der da einfach super gut funktioniert hat. Also du hast es gerade angesprochen, nach den 3 eigentlich irgendwie total erfolgreichen Spieltagen, wo man auch nach den Bayern die beste Zweikampfquote in der Liga hatte. Man hat am Anfang unheimlich wenige Gegentore kassiert. Auch noch in dem weiteren Verlauf gab es dann eben die Niederlage am 4. Spieltag gegen Bayer Leverkusen. Es gab in dieser Phase, ohne das als Entschuldigung irgendwie heranführen zu wollen, aber durchaus auch ein Stück als Erklärung, hat Mainz unheimlich viele Begegnungen mit dem Videoassistenten gehabt. Also es gab gefühlt kein Spiel, in dem es nicht irgendwelche Unterbrechungen gab. Oft waren es irgendwelche grenzwertigen Handspielsituationen, die, wenn die Mainzer vermeintlich die Hand am Ball hatten, immer gegen Mainz ausgingen. Und wenn der Gegner vermeintlich den Ball, die Hand am Ball hatte, aber dann auch immer gegen Mainz ausgingen. Man hatte dann irgendwie so langweilige Spiele wie dieses Heimspiel gegen Wolfsburg, das 0-0, wo dann Sandro Schwarz hinterher quasi Klopp zitiert hat, der aber wiederum schon Wolfgang Frank zitiert hatte, dessen Credo ist immer, aber wenn du Spiele nicht gewinnen kannst, sorge dafür, dass du sie nicht verlierst. Also das zumindest hat dann ja irgendwie da noch ganz gut geklappt. Und dann gab es diese unfassbar nervige und unnötige Auswärtsniederlage am 6. Spieltag gegen Schalke 04. Also in einer Phase, in der Schalke niemals ein Spiel gewinnen darf und in der Mainz 05 dieses Spiel niemals irgendwie so verlieren darf.
Schalke Tabellen 18. zu diesem Zeitpunkt und Mainz Tabellen 7.
Ja, das war mit das schlimmste Spiel dieser Saison. Wirklich, da war ich auch noch im Stadion. Also das konnte man sich echt komplett schenken. Und da war es aber tatsächlich so, dass Sandro Schwarz in der zweiten Halbzeit umgestellt hat und zum ersten Mal im Verlauf des Spiels die Mittelfeldraute ausprobiert hat. Es gab Hertha BSC mit dem 0-0. Da wurde erstmals eben die Raute komplett gebracht, also von Anfang an. Mhm. Und man muss auch sagen, also es gab im weiteren Verlauf der Saison immer mal noch Spiele, in der Sandro Schwarz von der Raute abgewichen ist, aber das waren selten erfolgreiche Ausbrüche aus diesem System. Also das eigentliche Vorhaben zu sagen, man möchte über den Saisonverlauf ein stabiles System haben, in dem die Spieler sich eben ja sicher fühlen und sicher spielen und auftreten können, hat tatsächlich also sich total bewährt. Weil wenn man mal sieht, dass es beispielsweise am 21. Spieltag Rückrunde gab es das 1-5 zu Hause gegen Leverkusen. Mhm. Da gab es die Dreier-Fünfer-Kette mit den 3 Innenverteidigern. Generell gab es immer mal ein Spiel, in dem Sandro Schwarz mit 3 Innenverteidigern, ich sag mal, rumexperimentiert hat, weil also das ist eigentlich nicht einmal irgendwie gut ausgegangen. Es gab da auch noch, da hatte ich ja meinen letzten Auftritt bei dir im Rasenfunk, das wunderschöne Auswärtsspiel in München. Mhm. Die höchste Niederlage überhaupt jemals der Mainzer mit also einem 0-6. Auch da gab es die Kettenexperimente und die Raute hat einfach für diese Mannschaft am besten funktioniert. Es war auch immer die Rückmeldung im Prinzip der Spieler, dass sie gesagt haben, das ist das System, in dem sie am besten zurechtkommen, in dem jeder am besten weiß, was er zu tun hat. Und ja, also insofern war das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und auch, was ich finde, also etwas, was man Schwarz auf jeden Fall positiv attestieren muss, dass er total bereit und auch in der Lage ist, darauf zu reagieren, wenn er sieht, die Spieler haben Schwierigkeiten mit dem, was er sich ursprünglich vorgestellt hat. Das ist auch was man diese Saison in puncto Einwechslungen gesehen hat. Also die Einwechslungen haben, wenn sie notwendig waren, einfach deutlich früher stattgefunden, sind dann teilweise auch mit einer Umstellung einhergegangen. Also es gab durchaus auch Spiele, wo man dann in der zweiten Halbzeit als Reaktion auf das, was der Gegner gebracht hat, das System nochmal umgestellt hat durch eben Wechsel. Die Wechsel haben viel besser gefruchtet unterm Strich als in der ersten Saison unter Schwarz. Er hat also, wie gerade schon angesprochen, häufig sehr viel früher gewechselt. Also auch das ein Punkt, ja, der deutlich besser funktioniert hat, wo man einfach insgesamt bei der Mannschaft, aber auch beim Trainer und im Zusammenspiel von beiden eine totale Entwicklung beobachten konnte.
Und welche Rolle, glaubst du, hat der, auch eine Parallele
zu Hertha gute Saisonstart gespielt. Denn der hat dafür gesorgt, dass man trotz dieser Dürrephase, in der die Ergebnisse nicht so wirklich toll waren, da gab es eben diese 2:0 Heimspiele und ansonsten immer sehr knappe und du hast ja gerade auch eingeordnet, zum Teil unglückliche Niederlagen, dass man trotz dieser Dürrephase ist man ja nie wirklich in Abstiegsgefahr geraten. Also der niedrigste Tabellenplatz war der 13. Es hat sich zwischendurch natürlich immer mal wieder anders angefühlt, immer die Sorge, man könne da unten noch reinrutschen. Aber de facto hatte dadurch Sandro Schwarz ja auch den tabellarischen Raum, möchte ich fast sagen, um an seiner Idee festzuhalten. War das dann auch der Grund, warum das anders als in der Vorsaison, wo Sandro Schwarz ja auch immer wieder versucht hat, einen konstruktiven Fußball umzusetzen und dann aber immer wieder zurückgerollt hat, seine Deployments, hätte ich jetzt fast gesagt, das war jetzt ein bisschen Entwicklersprech, also er hat immer wieder das, was er die Ausbaustufen hat er dann doch wieder abgebaut und dann gab es zum Beispiel dieses harte Auswärtsspiel damals, vorher hat man durch Ballverluste im Aufbauspiel bei kurzen, flachen Pässen ein paar Gegentreffer kassiert und gegen Hertha hat man den Ball nur noch lang hinten rausgeschlagen, hat dadurch auch 2:0 gewonnen. Also es hat sehr gut funktioniert. In dieser Saison fand ich das sehr interessant, dass Sandro Schwarz an seiner Idee festgehalten hat, auch in der Phase, in der das spielerisch schon ganz gut aussah, in der die Ergebnisse noch nicht gestimmt haben. Und jetzt frage ich mich, liegt das auch vor allem daran, dass man eben dieses Punktepolster vom Anfang hatte? Oder wie würdest du das erklären?
Ja, definitiv. Also das habe ich ja im Prinzip vorhin gesagt, dass also in der Vorsaison musste er ja dann umstellen. Er konnte sich nicht mehr darauf konzentrieren, spielerische Lösungen zu finden, weil es halt einfach um die nackte Existenz ging. Also weil natürlich niemand in die zweite Liga absteigen wollte. Ja. Und durch den Puffer, den man sich erarbeitet hat, der ja so ein bisschen von zwei Seiten kam, ne? Also auf der einen Seite hat man selbst ganz gut gepunktet, auf der anderen Seite war aber auch so hintendran relativ von Anfang an alles dermaßen trostlos, dass einem das den Puffer eben natürlich noch vergrößert hat.
Das wird sich jetzt, glaube ich, durch alle zukünftigen Segmente bis zum VfB ziehen.
Tut mir leid, wenn ich da schon ein bisschen Foreshadowing betreibe.
Nein,
aber,
das ist ein roter Faden.
Okay. Also das hatte auf jeden Fall für mein Empfinden zwei Folgen. Also zum einen, wie du gesagt hast, konnte Schwarz also unverdrossen, sage ich mal, an seiner Spielidee festhalten und musste da jetzt irgendwie nicht drauf reagieren, dass eine akute Abstiegsgefahr sich eingestellt hat. Auf der anderen Seite hatte man ja tatsächlich dann so Phasen in der Saison, wo er auch im Nachgang selbst attestiert hat, dass so Schlendrian ist vielleicht zu viel gesagt, aber dass so eine gewisse Selbstzufriedenheit sich eingestellt hat. Man hat ja dann, ich glaube auch das ist was die Berliner gut kennen, immer mal die Situation, dass sobald man ein bisschen früher als gedacht vermeintlich sich aus den Abstiegsrängen irgendwie rausgearbeitet hat, auch gerne so die Frage gestellt wird nach, was ist nach oben noch möglich, dann werden die Spieler mit dem Reizwort Europa konfrontiert und ich glaube, gerade wenn man irgendwie so eine junge Truppe hat, also die natürlich also auch aus Spielern irgendwie zusammengesetzt ist, die im Verlauf ihrer Karriere irgendwie durchaus noch was reißen wollen, dass sie dann vielleicht denken, ach, also vielleicht klappt es ja tatsächlich auch hier und gleich schon. Und dann war so ein gewisser Spannungsabfall zu beobachten, tatsächlich in der Mannschaft. Dann haben sich auch so blöde individuelle Fehler, die dann aber tatsächlich also Spiele verloren haben, gehäuft. Und das war, fand ich, ein sehr wichtiger Entwicklungsschritt auf die Gesamtsaison gesehen, dass als man dann die Klasse gehalten hatte, also ja schon am 30. Spieltag, muss man sagen, durch das 3:1 zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf, dass Sandro Schwarz dann direkt gesagt hat, er ruft als neues Saisonziel Platz 10 aus. Für den hat es jetzt am Ende nicht gereicht. Mainz ist 12. geworden, allerdings ja, also ne, ein Punkt hinter Fortuna Düsseldorf auf dem 10. Platz. Und das war deswegen wichtig. Das war was auch für ihn eine große Rolle gespielt hat, weil er gesagt hat, er möchte diesen Spannungsabfall so auf keinen Fall nochmal erleben. Er will da eine Entwicklung sehen bei der Mannschaft. Es ist wichtig, sich ein neues Ziel zu setzen, um den Fokus nicht zu verlieren. Und das hat dann ja tatsächlich auch sehr gut geklappt. Also die, es gab zwar also dieses Doch, es gibt noch ein Spiel, was schlimmer war als in der Hinrunde, das 0:1 gegen Schalke. Das war das in der Rückrunde, das 0:1 gegen Hannover. Ja. Mit diesem totalen Slapstick-Gegentreffer. Also das war echt fürchterlich. Aber danach muss man sagen, also hat die Mannschaft ja wirklich mit einem 3-3 gegen Leipzig, bei dem Ralf Rangnick irgendwie fast die Halsschlagadern irgendwie geplatzt sind, dann 2-0 gegen Eintracht Frankfurt und dann diesem sensationellen letzten Heimspiel gegen Hoffenheim, wo man also einen Rückstand aufholt und am Ende noch mit einem 4-2 als Sieger vom Platz geht, hat die Mannschaft ja wirklich nicht aufgesteckt. Und wenn man sich in derselben Saisonphase mal anschaut, wie andere Mannschaften aufgetreten sind in der Bundesliga, die die Klasse schon gehalten hatten.
Jetzt ich habe gerade so ein Rauschen in den Ohren, hallo.
Genau, also vielleicht mit der Ausnahme von Düsseldorf, die auch bis zum Schluss echt Gas gegeben haben. Also muss man sagen, das fand ich war schon eine beeindruckende Leistung, weil es war so, es wurde auch von außen immer wieder dann rangetragen, es geht ja eigentlich um nichts mehr, ja, weil dieser Platz 10, das war halt was Internes, also es ging, man konnte von außen sehr leicht sagen, dass doch die goldene Ananas, doch wurscht, ob man am Ende 10., 11. oder 12. wird, aber da hat Schwarzes mit seinem Trainerteam tatsächlich geschafft, der Mannschaft eben zu vermitteln, es geht sehr wohl noch um was, wir wollen jedes Spiel gewinnen und das, also fand ich, war was, wo, also er war da sehr stolz drauf, auch am Ende der Saison, das hat man sehr deutlich gemerkt in den Presserunden, aber auch zu Recht, finde ich. Also das hat wirklich gut funktioniert.
Widerspricht auch so ein bisschen einiger Kritik, die es unter der Saison immer wieder in den schlechteren Phasen gab, auch in den Phasen mit hohen Niederlagen. Das gehört so auch zu dieser Saison mit dazu, hast du ja auch schon so ein bisschen einfließen lassen. Nicht genau. Nur dieses 0:6, sondern es gab ja da auch ein 1:5 gegen Leverkusen auf der anderen Seite, aber halt auch immer das andere Extrem. 5:0 gegen Freiburg, da weiß bis heute weder Mainz noch Freiburg, wie das eigentlich passiert ist in dieser Schärfe. Aber da wollen wir jetzt nicht mehr zu sehr ins Detail gehen. Welche zwei Aspekte fehlen denn jetzt noch, um für dich zu sagen, wir haben diese Saison abgerundet besprochen?
Es ist tatsächlich nur noch einer, also weil der vierte war genau diese Geschichte mit der Selbstzufriedenheit, den haben wir jetzt quasi schon bearbeitet, ohne ihn vorher als Überschrift irgendwie zu deklarieren. Und als fünften Punkt hatte ich einfach nochmal das Thema Umfeldstimmung und generelle Ausrichtung des Vereins mitgebracht. Es gab ja bei Mainz 05.
Darf ich mal aus Berlin fragen, wie sehr definierten die Rivalität zu Frankfurt das Fansein in Mainz?
Ach, das ist ein leidiges Thema, ehrlich gesagt, weil da kannst du 10 Leute fragen und hast am Ende 90 Meinungen dazu, genau. Ich persönlich finde, Mainz-Frankfurt ist kein Derby, ja, also wir reden hier nicht mal irgendwie vom selben Bundesland, also wenn ich über diese Spiele spreche, dann mit Nachbarschaftsduell, also Frankfurt hat seine Derbys, also sicher in erster Linie da mal mit Offenbach und Mainz hatte die früher mit dem ersten FC Kaiserslautern, der sich, glaube ich, aktuell in der dritten Liga rumtreibt, ich weiß nicht, ich habe länger keine Berührungspunkte mehr gehabt.
Ist noch so, ja.
Genau. Kleiner Schatz. Und es ist umgekehrt ein bisschen so, also auf der einen Seite haben die Frankfurter dieses, sicherlich können sie das aus ihrer Historie auch irgendwie locker aus der Hüfte irgendwie raushängen lassen, dass also Mainz also überhaupt gar kein gleichberechtigter Gegner ist und dass ihnen irgendwie alles, was mit Mainz passiert, sowieso total kackegal ist. Ich wünsche, das wäre so, weil also wenn die Mainzer sich dann nämlich mal rausnehmen, so wie diese Saison, gleich 4 Punkte abzugreifen bei der Eintracht, also dann kommt da einiges geflogen, was ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen kann. Dann ist es zwar auf der einen Seite kein Derby, auf der anderen Seite gibt es dann aber ein riesiges Ausgeraste und dann hat der Spieler sich wieder irgendwie ungebührlich verhalten und der hat Mist gemacht und sind sowieso alles irgendwie, ja, was weiß ich, Lumpen und Verreck, Mainzer Dreck. Und also mir geht's total auf den Wecker. Ich bin, was diese Konstellation angeht, echt so ein bisschen ausgeleiert und froh drum, immer wenn die Spiele vorbei sind. Also weil das nimmt teilweise irgendwie Dimensionen an. Also komme ich nicht mehr hinterher. Wenn man das irgendwie so haben möchte, kann man das sicherlich gerne machen. Aber ich finde es überzogen bei aller durchaus vorhandener Sympathie für das, was die Eintracht diese Saison international gebockt hat. Also diese Spiele bin ich immer froh, wenn die vorbei sind. Das ist mir eine Nummer zu drüber.
Okay. Danke.
Und wie ist das jetzt dann generell bezogen auf das Umfeld, die Stimmung im Umfeld und auch die weitere Ausrichtung von Mainz 05?
Genau, also es gab ja bei Mainz 05, was ich sag mal den Verein angeht, die Phase, in der es ein relatives Kuddelmuddel gab, ne, nach dem halb geordneten Abgang von Christian Heidel, der ja Rufen Schröder noch eingearbeitet hatte, aber dann eben auch der Geschichte rund um Harald Strutz, die ja hinlänglich hier auch schon besprochen wurde, und dem Interimsvorsitzenden Johannes Kaluza. Den alle sicherlich noch aufgrund seiner roten Hose im Gedächtnis haben. So. Und dann hat man jetzt also die neuen Verantwortlichen mit Stefan Hofmann, ich habe es schon angesprochen, als Vereinsvorsitzenden und Vorstandsvorsitzenden, der das Ganze ehrenamtlich macht. Dann außerdem im Vorstand Jan Lehmann für die kaufmännische Seite und eben Rufen Schröder für die sportliche. Eine wichtige Personalie war dann auch noch Michael Welling, der im Bereich Marketing auf Dag Heidecker gefolgt ist. Welling kam aus Essen, also von RWO. Von Rot-Weiß Essen, pardon.
Ja, genau.
Vorsicht mit den Abkürzungen. Genau, und da hat sich also, sag ich mal, ein Team zusammengefunden, auch noch in anderen Bereichen irgendwie, was so eine zweite, dritte Reihe angeht, wo die Dinge eben wieder funktionieren. Also es war sicherlich wichtig, Mainz hat ja dann auch zum ersten Mal einen Aufsichtsrat bekommen, nach diesen grandiosen Jahrzehnten, die es gab mit dem Team Heidel-Strutz, in denen ja immer so das Tagesgeschäft abgearbeitet wurde, aber so ein bisschen die generellen Strukturen vernachlässigt wurden, was eine Ausrichtung in die Zukunft angeht. Und das wurde jetzt also tatsächlich nachgeholt. Und das ist was man im Umfeld auch durchaus honoriert. Es gibt jetzt seit einer Weile eine Fanabteilung auch bei Mainz 05. Es gibt große Bestrebungen in Sachen Identifikation und so weiter, wieder so ein bisschen zurückzukehren zu den Wurzeln des Vereins. Es gab eine große Fanbefragung, an der sich wirklich auch mit irgendwie fast 5000 Leuten, wenn man mal denkt, dass Mainz, wie viele Mitglieder sind es genau, also nicht so furchtbar viele, ich glaube irgendwie so 13.000, 14.000 vielleicht, also es war auf jeden Fall eine große Anzahl von Leuten, die sich da tatsächlich beteiligt haben an dieser Befragung. Sie müssen, finde ich, aufpassen so ein bisschen, dass sie nicht zu sehr jetzt vor lauter Begeisterung darüber, dass die Fans eine hohe Affinität auch zur Fasnacht haben, so in diese fünfte Jahreszeit irgendwie gesamtvereinstechnisch abdriften. Also es war sicher eine coole Idee, diese Saison mit diesem Fasnachtstrikot. Man hat jetzt auch einen neuen Stadionsprecher, der unter anderem aus der Fasnacht kommt, und bis zu einem gewissen Punkt ist das, glaube ich, alles gut und richtig. Das ist aber gleichzeitig auch ein Thema, wo ich sagen würde, passt auf, dass ihr es nicht überdreht, ja, also weil da kann man dann wiederum auch Leute verlieren. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr großes Bemühen zu spüren, und dieses Bemühen wird honoriert. Es funktioniert an manchen Punkten besser als an anderen, aber man ist also auf einem guten Weg wieder zu einem Miteinander, auf jeden Fall, so würde ich es jetzt mal formulieren.
Dann bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen, und das ist natürlich die Frage, die sich alle Hörerinnen und Hörer schon seit Stunden stellen, nämlich welches Gericht, außer das jüngste Gericht, beschreibt denn die Saison von Mainz 05?
Genau. Ich wollte das mir erst einfach machen und auch in Bezug auf die Vereinsfarben euch mit Pommes Rot-Weiß zurücklassen, aber das ist natürlich zu naheliegend.
Das ist viel zu schwer für diese Saison, genau. Das passt nicht.
Ich habe mich dann tatsächlich mit mir selbst auf die Lasagne geeinigt. Nicht nur, weil da mit Käse und Tomatensoße sich auch die Farben Rot und Weiß finden, sondern tatsächlich eine Lasagne ist ein Gericht, auf das man sich am Anfang mit Lust und Appetit draufstürzt. Zwischendurch wird es so ein bisschen zäh und man fragt sich, ist es eigentlich so geil, wie ich dachte? Und am Ende stellt man aber fest, es ist doch ganz schön lecker.
Und es trägt über die ganze Saison. Man hat einen Happen genommen in der Hinrunde und man ist satt bis zum Ende.
Ja, sehr schön. Ist also, ja.
Die Lasagne.
Mein Lasagne-Problem ist immer, wenn ich beim ersten Bissen zu früh da rein starte.
Oh ja.
dann ist das der ganze schöne Rest.
Absolut, verbrannter Gaumen.
Dann verabschiedet
Gaumen, das ist
sich genau der Gaumen, ja. Das ja. ist wohl wahr. Das habe ich bei Suppe. Ich bin nicht in der Lage, Suppe zu essen.
Ja, oder das ist auch das große Problem, wenn man Baguettes isst. Wenn man sich immer die Oberkante des Gaumens aufreißt, dann denkt man sich, boah, musste es echt ein Baguette sein?
Ja.
Okay. Wir driften ab, wenn auch in einen sehr unterhaltsamen Part, aber Wir müssen jetzt auch leider alle los, aber ich danke euch beiden sehr für all diejenigen, die jetzt sagen, Moment mal, das war mir nicht ausführlich genug. Ich möchte noch mehr über Hertha BSC wissen, ich möchte auch noch mehr über den ersten FSV Mainz 05 wissen. Dann könnt ihr zum einen natürlich meinen beiden Gästen hier folgen, zum einen @ubremer1, Uwe auf Twitter und natürlich die @wortpiratin ebenfalls auf Twitter. Oder ihr könnt in die anderen Podcasts reinhören, die es noch gibt zu diesen beiden Vereinen. Bei Hertha BSC sind das der Damenwahl-Podcast, der DMTF-Podcast, der ist auf Englisch, der Exil-Hertaner, es gibt noch Hertha Base und es gibt Umschaltmoment noch als Podcast. Und beim ersten FSV Mainz 05 gibt es den Hinterhofsänger-Talk. Der hat sich jetzt auch in dieser Saison gegründet. Das heißt, da gibt es dann noch mehr Informationen zu beiden Vereinen. Und dann bleibt mir jetzt nur noch übrig, euch beiden sehr, sehr herzlich zu danken. Zum einen Mara Pfeiffer von der Allgemeinen Zeitung von Früff. Mara, danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst.
Ja, sehr gerne. War mir ein Vergnügen mit euch.
Das Vergnügen teile ich mir auf jeden Fall auch mit dir. Und ich hoffe, es hat auch Uwe Bremer von der Morgenpost sehr viel Spaß gemacht. @ubremer1 auf Twitter. Danke dir, Uwe, dass du mal wieder mit dabei warst.
Ja, gerne. Herzliche Grüße an Mara, Max. Alles Gute.
Danke. Euch beiden auch. Eine gute Zeit. Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Das war er. Der Teil aus dem Rasenfunk Royal zum ersten FSV Mainz 05. Wie gesagt, wenn euch die anderen Bundesligisten interessieren oder eben auch taktische Trends oder die Saison der Schiedsrichter, dann findet ihr auf rasenfunk.de ausführliche Saisonrückblicke zu allen 18 Bundesligisten und eben den genannten Sonderthemen. Würde mich freuen, den einen oder anderen und die ein oder andere von euch auch auf rasenfunk.de zu finden. Egal ob da oder hier. Ich wünsche euch einen wunderbaren Fußballsommer. Danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis hoffentlich bald mal wieder hier im Rasenfunk.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.